Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Data Navigator, dem Podcast zum EU Data Act. Heute haben wir eine weitere Branche im Fokus, nämlich die Elektro- und Digitalindustrie. Wir sind wie immer Martin Schirmbacher, das bin ich, und Hubertus von Rönne. Hallo, lieber Hubertus.
Hallo, lieber Martin.
Jo, bevor wir loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben einen tollen Workshop aufgelegt, der wird am 28. November in Berlin stattfinden, den Data Navigator Workshop, wo wir uns aus ganz verschiedenen Blickrichtungen mit dem Data Act befassen werden, auch sehr ins Detail gehen wollen anhand von kleineren Gruppen zu verschiedenen Themen. Keynote wird die Professor Luise Hölscher aus dem Digitalministerium halten, Damien Böselager wird da sein und noch viele andere tolle Leute, insofern schaut euch das mal an. Unter data-navigator.eu gibt es die Kursanmeldung und da kann man auch direkt loslegen. So, jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass bei uns ist Dominik Doll vom ZVII, dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Herr Doll ist da Senior Manager Digitalization und Innovation und außerdem Vice Chairperson des Digital Transformation Working Group bei OrgaLim, einer Art Dachverband mit Sitz in Brüssel. Und bevor wir in die Fragen einsteigen, Herr Doll, vielleicht sagen Sie noch mal einen Satz zu sich und zu diesen beiden Verbänden. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank und auch meinerseits herzlich willkommen zu diesem spannenden Podcast. Vielen Dank auch für die Einladung. Zu meiner Person, da haben Sie ja eigentlich schon fast alles gesagt. Ich bin hier beim Verband ZVI, dem Verband für die Digitalindustrie, Elektro-Digitalindustrie, zuständig eben für die digitale und innovationspolitischen Themen. Zeitgleich im Ehrenamt wiederum bin ich Co-Vorsitzender der Digital Transformation Working Group bei OrgaLim. Das ist unser oder einer unserer Dachverbände auf europäischer Ebene, der europäischen Elektromaschinen- und Anlagenindustrie. Also auch dort sind wir sehr tatkräftig unterwegs, um da die Interessen unserer Unternehmen zu vertreten und auch einzubringen. Um vielleicht zwei, drei Sätze noch zu dem Verband zu sagen, zum ZVII. Wir speisen unsere Inhalte oder organisieren die Interessen von rund 1100 Mitgliedsunternehmen in insgesamt 7 verschiedenen Leitmärkten, weil wir eben eine sehr heterogene Interessensgemeinschaft sind, also in Leitmärkten Gesundheit, Halbleiter, Industrie, Energie, Gebäude, Mobilität, aber auch Consumer, also das, was man so klassisch eher zu Hause kennt, weiße Ware, braune Ware und alles andere sind dann doch eher so die klassischen Zulieferindustrien. Die Branche selber beschäftigt rund 900.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Inland und hat im Jahr 2024 rund 220 Milliarden Euro umgesetzt. Also wir sind einer der führenden Branchen in Deutschland, auch was das Thema F&E anbelangt. Hier haben wir jährliche Aufwendungen von rund 20 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung und jedes Jahr investiert unsere Branche mehr als 7 Milliarden hier in den deutschen Standort. Also das heißt, wir sind hier auch recht aktiv unterwegs. Vielleicht noch ein letzter Satz für diejenigen der Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht das aus den Verbänden nicht so sehr kennen. Wie gesagt, wir vertreten die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen. Wie passiert das Ganze? Unsere Expertise beruht im Grunde genommen auf der aktiven Teilnahme von über 5000 Ehrenamtlichen, also sprich aus Vertreterinnen und Vertretern wiederum, die in Gremien arbeiten bei uns im Verband. Und wir versuchen hauptamtseitig mit rund 160 Kollegen und Kolleginnen eben diese Inhalte so aufzubereiten und Richtung Politik und Gesellschaft zu kommunizieren, dass wir die Ziele dann der digitalen und Elektroindustrie dann auch voranbringen.
Sehr, sehr spannend. Also gerade auch die Heterogenität, die Sie da angesprochen haben. Sie, Herr Doll, und auch der Verband ZVII haben sich ja schon sehr früh mit dem Data Act beschäftigt. Das wissen wir auch aus den Dokumenten, die Sie da produziert haben. Aber vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, welche Berührungspunkte haben Ihre Mitgliedsunternehmen mit dem Data Act? Und vielleicht auch anhand von 2, 3 Beispielen, damit wir da den Rahmen so setzen und uns dann nach und nach den Details des Data Acts zuwenden.
Ja, sehr gerne. Also ich denke mal, in die Tiefen des Data Acts und den Regelungsumfang muss ich ja nicht mehr einsteigen. Ich habe mal nachgehört im Vorlauf, da haben Sie ja schon sehr ausführlich auch drüber berichtet und erklärt. Nichtsdestotrotz, wie ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile fast jeder weiß, der Data Act als horizontaler Rechtsakt betrifft nun mal sehr, sehr viele Produkte, vernetzte Produkte und Dienstleistungen, die damit zusammenhängen, die deren Daten, die da generiert werden, ja zugänglich gemacht werden müssen und die dann auch oder deren ja, Nutzbarmachung sozusagen ja im Fokus steht. Für unsere Mitgliedsunternehmen ist er deshalb so wichtig, weil praktisch jedes Produkt ein IoT-Produkt heutzutage ist. Wir sagen digital veredelt. Es gibt kaum noch Produkte, die eben keine Daten irgendwie intern generieren, wo Daten dann am Ende auch ausfließen. Das ist irgendwo im Industriebereich von einem klassischen Antrieb eines Motors bis dann hin zum Medizingerät oder auch im Haushalt. Jeder kennt das ja. Die Ofen werden immer smarter, die Smartwatch an der Hand oder am Handgelenk. Also es gibt im Grunde genommen ja kein Produkt mehr, was keine Daten generiert. Und eben hier ist es dann so zwingend wichtig, sich genau anzugucken, was jetzt genau der Data Act regelt, welche Datensätze sind tatsächlich dann davon betroffen. Und das macht dann den ganzen Umgang mit dem Data Act dann auch so schwierig, beziehungsweise stellt eine gewisse Herausforderung dar. Und wie ich eingangs schon sagte, in unserer sehr heterogenen Mitgliedschaft gibt es da ganz verschiedene Anwendungsfälle, beziehungsweise auch Blickwinkel oder Betrachtungsweisen auf den Data Act und wie damit umzugehen ist. Sei es jetzt aus der Industrie heraus, wo Unternehmen klassisch, ich sag mal, aus der klassischen Industrie ehemals kommen, mittlerweile auch datenbasierte Services und Dienstleistungen anbieten, über industrielle IoT-Plattformen beispielsweise, an die Maschinen oder Produktionsdaten gesendet werden, dort verarbeitet werden, analysiert werden und dann im Grunde genommen für Maintenance und Services Effizienzpotenziale dann aufgezeigt werden. Also in dem Bereich gibt es Themen im Bereich der Mobilität zum Verbessern des autonomen oder automatisierten Fahrens, wobei uns jetzt eher so die klassischen Komponenten Zulieferer in der Automobilindustrie vertreten sind. Aber auch die haben natürlich ein Interesse daran, eben diese Daten zu nutzen, um ihre Komponenten ja smarter und besser zu gestalten oder eben meinetwegen im Bereich Energie mit dem Verbaut von Smart Mietern im häuslichen Bereich zur Umsetzung von intelligenten Stromnetzen, die bedarfsorientiert dort agieren und zukünftig dann auch vielleicht flexibler in der Preisgestaltung sind. Immer da, wo dann meinetwegen Lasten in den Netzen sind oder wenn dann eher weniger Bedarf in den Netzen abgefragt wird, was eben durch Digitalisierung erst ermöglicht wird. Und all in diesen Bereichen trifft der Data Act zu und da sind unsere Mitgliedsunternehmen eben aktiv und dann eben auch dann von der Auslegung und Umsetzung des Data Acts betroffen.
Sehr schön. Ja, jetzt habt ihr es beide schon gesagt, ne? Also sehr heterogen der Verband und dementsprechend die Berührungspunkte auch sehr unterschiedlich, je nach Mitgliedsunternehmen. Jetzt kann man ja ganz grob sagen, es gibt zwei oder drei Rollen, die man haben kann im Data Act. Ne? Man kann der Hersteller und Dateninhaber sein, man kann Nutzer sein oder man ist vielleicht ein Dritter, der aus Daten, die andere generieren, sozusagen wiederum Services anbietet. Wo ist da der Schwerpunkt Ihrer Mitgliedsunternehmen? Oder sind die alle von allem betroffen? Wenn man hier mit jemandem von Bosch sprechen würde, die fallen ja wahrscheinlich in alle drei Rollen oder sicher in alle drei Rollen. Wie ist das da verteilt sozusagen?
Ja, das ist genau richtig, wie Sie das beschreiben. Es gibt verschiedene Rollen und je nachdem kann ein und dieselbe Institution oder ich sag mal Firma, Unternehmen eigentlich alle drei Rollen übernehmen oder einnehmen. Hier drin liegt aber zeitgleich auch die große Herausforderung im Data Act und in der Umsetzung. Denn was wir sehen, dass der derzeitige Ansatz, der in dem Data Act vertreten wird, und insbesondere in den Kapiteln 2 und 3, also diese einheitliche Regelung zum einen für B2B und B2C-Märkte mit eigentlich anderen Logiken des Datenteilens, sowie eben diese starke Vereinfachung und dieses praxisferne Verständnis aus unserer Sicht eben dieses industriellen Datenteilens, dass man eben nur diese drei Rollen hätte und da drin wird sich da schon jeder irgendwie wiederfinden. Das führt eben zu doch erheblichen rechtlichen und technischen Unsicherheiten, gerade in der Umsetzung. Weil, wie Sie sagten, selbst wenn man jetzt sagt, so ein Bosch, Der sagt dann natürlich, ich bin einerseits der Hersteller, bin aber bei meinen Produkten nicht zwingend dann der Datenhalter, bin aber in einem anderen Verhältnis bei derselben Maschine, die aber am Ende dann produziert wird, bin ich dann aber vielleicht sogar auch noch Dritter. Habe also verschiedene Rollen, entsprechend dann auch die Pflichten und Rechten seitens des Datex einzuhalten. Und diese Pflichten und Rechte, wie die Kommission das ja auch gerade in der Präambel dann zum Data Act ja auch beschreibt, man möchte den Nutzer viel stärker wieder in den Vordergrund oder man möchte den Nutzer in den Vordergrund stellen und die Hoheit über die Daten dem Nutzer irgendwie zurückgeben. Das funktioniert eben vielleicht in einem sehr einfachen B2C-Verhältnis, aber selbst da würde ich Einschränkungen machen. Es wird nur sehr massiv komplex in sehr, sehr schwierigen oder sehr, sehr komplexen und vielfältigen Datenwertschöpfungsketten in der Industrie, wo sehr viele verschiedene Akteure zusammenkommen und teilweise wechselnde Rollen in ein und demselben Verhältnis einnehmen. Und dann wird es wirklich tricky, wie man ja so schön sagt, die Vorgaben des Data Acts dann umzusetzen.
Wenn wir da vielleicht einmal nochmal kurz rauszoomen, von den sozusagen den Vorgaben hin, Sie hatten es gerade schon erwähnt mit den einleitenden Worten, zur Zielsetzung. Also letztendlich steckt dahinter ja, also wir wollen Trust and Sovereignty herstellen, europäische Werte und so weiter. Aber auch der Grundgedanke, wir haben in Europa einfach einen Datenschatz, der bisher nicht genügend genutzt wird. Also er wird häufig liegen die Daten in irgendwelchen Silos bei irgendwelchen Unternehmen und werden nicht hinreichend genutzt. Sie haben ja schon Beispiele genannt, Predictive Maintenance und so weiter. Aber da kann man noch sehr viel mehr rausmachen, weil eben Daten Non-Rival Asset parallel genutzt werden können. Wie stehen Sie als Verband, wie stehen Ihre Mitglieder zu diesem grundsätzlichen Ansatz? Teilen Sie das, dass wir Daten in Europa besser und mehr nutzen, aber auch untereinander austauschen sollten, oder sind Sie da eher skeptisch?
Nee, definitiv. Also wir als Verband setzen uns eigentlich schon seit Jahren dafür ein. Mitunter einer der Gründe der ZVI, auch einer der Verbände, die vor über 10 Jahren die Initiative Industrie 4.0 beispielsweise mitgegründet hat, die ja zum Ziel hat, dass Austausch oder den Tau Austausch von Daten und die Nutzbarkeitmachung von Daten in der Industrie zu verbessern, weil wir genau das sehen, dieses Potenzial, was eigentlich in diesen Daten liegen. Zeitgleich muss man auch sehen, und das hat eine Studie des BDI vor ungefähr 3 Jahren sehr, sehr gut hervorgebracht, was hemmt Unternehmen denn wirklich davor, Daten zu tauschen? Und das ist das Thema Vertrauen. Ich kann oder ich möchte meine Daten nur dann tauschen, wenn ich meinem Vertragspartner auch wirklich vertraue, dass der Partner, der die Daten empfängt, diese Daten auch nur für die Zwecke nutzt, wie es vertraglich bestimmt war, diese Daten nicht an Dritte wiederum weitergibt, wo ich keine Handhabe mehr darüber habe, was mit diesen Daten am Ende dann passiert. Und hier kommen wir dann jetzt eigentlich zu diesem schwierigen Knackpunkt im Data Act, nämlich, dass der Data Act ja jetzt verpflichtend den Unternehmen vorschreibt, du musst die Daten mit dem Nutzer teilen oder aber der Nutzer darf diese Daten ja eben auch an Dritte weitergeben. Und hier wird dieser Aspekt Vertrauen meines Erachtens oder auch aus unserer Perspektive und das, was ich von den Mitgliedern höre, stark unterminiert. Also das heißt, es wird unterwandert, es wird eine Verpflichtung auferlegt. Und was wir tatsächlich mittlerweile mitbekommen bei uns aus der Mitgliedschaft und das erfüllt mich schon ein bisschen mit Sorge, dass einige Unternehmen auch sagen, bevor meine Daten, in denen sehr viel Know-how steckt, in denen teilweise auch Geschäftsgeheimnisse stecken, die, Klammer auf, im Rahmen des Data Acts nicht wirklich gut geschützt werden, Klammer zu, an meine Nutzer gehen, das ist noch okay, aber dann möglicherweise auch weiter an Dritte. Und um das zu verhindern, erwägen viele Unternehmen zu sagen, ich werde meine Produkte datensparsamer designen zukünftig. Oder ich werde Schnittstellen, die zum Ausfluss der Daten bestimmt waren, wieder schließen, sodass die Daten nur noch im Produkt selber verbleiben. Bedeutet, der Nutzer kommt nicht mehr dran, Dritte kommen nicht mehr dran, aber der Hersteller, insofern er Datenhalter ist im Sinne des Data Acts, kommt auch nicht mehr dran, um das Produkt grundsätzlich dann aber auch wieder zu verbessern. Und da sehe ich dann wirklich die große Gefahr, dass mit diesem mangelnden Verständnis im Data Act über die tatsächliche Realität des Datenteilens in der Industrie insbesondere die Ziele konterkariert werden, nämlich dass mehr Daten am Ende zur Verfügung stehen, sondern dass wir zu dem Punkt kommen, dass vielleicht wertvolle Daten eben nicht mehr zugänglich sind, weil Unternehmen sagen, bevor ich sie irgendwie verliere und am Ende sogar bei Wettbewerbern lande, wo wichtige Geschäftsgeheimnisse drin sind, dann schließe ich das Produkt, jetzt mal sehr einfach gesprochen, einfach ab und keine Daten kommen mehr raus. Und damit bin ich aus dem Anwendungsbereich des Data Acts raus. Sehe ich kritisch.
Ja, Point taken, würde ich sagen. Zum Geschäftsgeheimnisschutz machen wir demnächst nochmal eine gesonderte Folge. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, uns auch bewusst. Wenn man sich die Regeln des Data Act anschaut, und wir müssen jetzt nicht nochmal ins Detail gehen, aber dann gibt er sich ja schon Mühe, dieses Thema zu adressieren. Ne, und gerade vertragliche Beschränkungen zuzulassen und vertragliche oder überhaupt Verträge zu. Sagen wir mal, zu fördern, ja, und sozusagen den Herstellern aufzugeben, ja, dann schließt halt Verträge und zulässige Beschränkungen mit den betroffenen Nutzern dürfte er vornehmen. Also man könnte auch sagen, ja, und andersrum, ihr Aspekt von dem, das habe ich natürlich bei Mandanten auch schon gehört, wenn ich denen sage, na, ihr müsst nur die Daten teilen, die ihr selber bekommt, dann sagen die, ja gut, dann hole ich mir halt manche Daten gar nicht. Ja, und wenn man dann aber schaut, ja, für die insgesamte Datennutzung wird sich daraus kein großer Unterschied ergeben, weil die Daten mit denen ja bisher auch nichts gemacht haben. Ne? Die kommen halt bei dem Hersteller an und liegen da und
Ja,
warten, bis irgendeiner eine gute Idee hat, die zu nutzen. Das ist natürlich dann auch die Kehrseite der Medaille. Ja, also insofern glaube ich schon, dass man oder anders, oder wie sehen Sie das überhaupt mit den Verträgen? Ja, Vertrauen ist ja der Vertrag eigentlich ein gutes Mittel, um so das Vertrauen zu schaffen. Oder sind Sie da auch skeptisch, dass sich die Leute dann eben nicht an solche Beschränkungen halten? Ist das die Bedenken der Mitglieder?
Also ich sag mal, der eine Aspekt, grundsätzlich zu definieren, was für Daten in meinen oder in den Anwendungsbereich fallen, das ist so eine der Herausforderungen. Eine andere Herausforderung wäre eben zu dem Thema Vertragsgestaltung. Die EU-Kommission hat ja in einem langen Verfahren mit einer ganzen Reihe an Experten und Expertinnen, und wir hatten uns daran auch beteiligt, Mustervertragsklauseln erstellt, für datenspezifische Absätze in Verträgen. Bisweilen habe ich auch gesehen, haben Unternehmen das schon auf ihren oder Bezug genommen auf ihren Internetseiten, wenn es darum geht, also in ihren AGBs. Vielfach werden diese aber doch noch immer als sehr oder überumfangreich und zu komplex eigentlich zum allgemeinen Verständnis wahrgenommen. Darüber hinaus muss man natürlich jetzt auch sehen, werden Unternehmen in eine Situation laufen, dass sie grundsätzlich Post- und Ante-Vertragsklauseln Data Act haben werden. Also das heißt, einen gewissen Vertragsdschungel. Ich habe Vertragsbestimmungen, die waren gültig, solange der Data Act noch nicht in Kraft getreten ist. Und dann gibt es natürlich jetzt zukünftige Vertragsbestimmungen, die werden gültig oder müssen berücksichtigt werden, nachdem der Data Act in Kraft getreten ist. Dann nochmal mit den Einschränkungen, ne, 10 Jahre oder auf unbestimmte Zeit Vertragsbedingungen, die dann entsprechend angepasst werden. Also ich glaube, da kommt ein ganz schöner verwaltungstechnischer Aufwand und auch juristischer Aufwand auf Unternehmen zu, diese Vertragsbestimmungen, die der Data Act dort jetzt hat, in bestehende und zukünftige Verträge und AGBs mit einfließen zu lassen. Ob, und das ist dann auch da wieder das große Fragezeichen, ob damit eine Situation im Markt tatsächlich so verbessert wird, wie die Kommission es sich erwünscht, da würde ich ein Fragezeichen dran setzen. Weil ich glaube, im B2C-Market, und das ist, was ich auch vielfach höre, dann von Konsumentenverbänden beispielsweise, wird sehr wahrscheinlich die Richtung sein, es gibt dann ein weiteres, wie in der DSGVO man das kennt, so ein Kontrollkästchen, man sagt, jawohl, ich stimme dem zu, in so einer gewissen Take-it-or-leave-it-Situation. Und für Unternehmen im B2B-Bereich, wo es eh ja schon sehr ausdifferenzierte Verhältnisse gibt zwischen den einzelnen Vertragsnehmern oder Parteien. Da wird dahingehend sich natürlich jetzt ändern, dass man jetzt diese Vorst oder Bestimmung aus dem Data Act mit berücksichtigen muss. Aber warum ich jetzt den zusätzlichen Aufwand dann nochmal erledigen muss, um eine Situation, die in vielen Bereichen gar nicht verbesserungswürdig erschien oder ist, das bleibt eben irgendwie weiterhin fraglich. Also ist der Aufwand, der dann da noch irgendwie getätigt werden muss, gerechtfertigt, um etwas zu verbessern, was vielleicht gar nicht wirklich zu verbessern war?
Da würde ich jetzt gerne mal nachhaken. Gar nicht zu verbessern war. Sie sagten vorhin, Sie haben auch mitgegründet, die Industrie 4.0. Auch da gibt es ja die verschiedensten Initiativen darunter. Aus dem ganzen Umfeld haben sich zum Teil auch das Konzept der der Data Spaces mitentwickelt. Da entstehen ja schöne Sachen. Aber sind wir da wirklich schon so weit, dass wir in Europa sagen können, ist alles super, wir nutzen unsere Daten optimal heutzutage, es gibt keinen Verbesserungsbedarf. Das würde ich gerne in Frage stellen und die Frage an Sie zurückgeben und dann aber vielleicht noch die Frage dranhängen, wie können wir das denn noch besser machen? Also wenn Sie sagen, der Data Act macht's nicht, was wäre denn die Alternative gewesen vielleicht, denn der Data Act gilt nun mal?
Also ich denke, die Ambitionen in der Industrie sind schon deutlich, dass man zum einen, wie ich eingangs sagte, ja das Potenzial erkannt hat mit den Initiativen Industrie 4.0, jetzt aber auch seit 2-3 Jahren mit der Initiative Manufacturing X, in dem ja auch das Thema industrieller Datenraum, einen solchen aufzusetzen, ja massiv vorangetrieben wird. Wir sehen auch dort ja gewisse Fortschritte. Und das Ganze eben verknüpft auf Basis der Vertragsfreiheit und einem vertrauensvollen Verhältnis. Inwiefern jetzt die Kommission mit einem Data Act hier in eine, ich sag mal, Regelungslücke stößt und wir das mit Zweifeln versehen haben, liegt einfach an einer gewissen empirischen Evidenz. Interessanterweise, wenn wir uns mit der EU-Kommission unterhalten und fragen, okay, auf welchen Begründungen fußt denn jetzt der Data Act, dann kennen wir das und ich denke, das haben Sie ja auch mitbekommen, dann erhält man von der EU immer die Antwort, es gibt drei Bereiche, das ist der Aufzugsbau, das ist der Automobilmarkt und das ist die Agrarwirtschaft. So. Und dann wurde im Grunde genommen basierend von diesen drei Beispielen das Gesamte auf alle Industriebereiche ausgerollt oder auf alle Sektoren, ohne dass es aber tatsächlich eine Evidenz dafür gab. Und das sehen wir eben kritisch. Ich sage nicht, dass es in allen Bereichen super und perfekt läuft. Ich sage nur, es gibt Bereiche, in denen funktioniert es. Und da müssen jetzt eben Anforderungen aus dem Data Act übernommen werden, wo es eben eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, so einen bürokratischen Mehraufwand zu betreiben, ohne das, was es hier an Initiativen gibt. Und ich glaube, wir gehen da in eine sehr gute Richtung, dass man da nicht vielleicht dann doch über einen Data Act durch bürokratische Maßnahmen irgendwie jetzt doch noch wieder jetzt Steine in den Weg legt. Und zu der Frage, wo man da vielleicht doch hätte nochmal besser ansetzen können, was wir sehr, sehr schade finden und wo wir von vornherein schon im Legislativprozess darauf aufmerksam gemacht haben, ist, dass der Data Act nicht berücksichtigt die Komponentenlieferanten. Also das heißt, dass Daten entlang oder beziehungsweise in beide Richtungen der Wertschöpfungskette fließen können. Der Data Act sieht jetzt momentan nur den Nutzer am Ende sozusagen der Wertschöpfungskette als alleinigen Profiteur. Dass derjenige, der ein Gerät nutzt, auch irgendwie die Handhabe über diese Daten erhält. Wir haben uns dafür während des Legislativprozesses dafür eingesetzt, auf europäischer Ebene zu sagen, auch der Komponentenlieferant hat doch ein gewisses Interesse und sollte in eine befähigende Position gebracht werden. Also das heißt, ich als Hersteller einer Komponente liefere diese Komponente an den Maschinenbetreiber oder beziehungsweise an den Maschinenbauer, der integriert alles und stellt es einem Betreiber in den Maschinenpark. Nur leider komme ich als Komponentenlieferant nur sehr schwierig und ausschließlich über die Ebene des Vertragsrechts an die Daten, die durch meine Komponente mit generiert werden. Und in dem Kontext wäre es ja gut, wenn ich an diese Daten als Hersteller und Komponentenprovider gelänge, weil ich dann selber darüber ja dann mein Produkt besser oder verbessern kann und besser vorhersagen kann, wann eine Wartung zum Beispiel notwendig wird. Nur den Aspekt, der wurde leider überhaupt nicht mit berücksichtigt, weil man eben ausschließlich den Nutzer im Fokus des Data Acts gesehen hatte.
Also verständlich. Ich frage mich nur, wie wir hier und mit wem wir hier gesessen hätten und diskutiert hätten, wenn dieser Aspekt auch noch mit berücksichtigt worden wäre. Ich glaube, dann hätten, wenn wir da jetzt noch einen Vorlieferanten und noch einen Großhändler dazwischen geschaltet hätten, wäre jetzt wie mit Daten. Die Vertragsfreiheit ist ja da. Der Komponentenlieferant hat ja einen Vertrag mit dem Maschinenhersteller, einen Liefervertrag. Und auch dort sehen wir ja einfach auch, also bei mir jetzt aus der Mandatsarbeit, dass da über Daten natürlich gesprochen wird und dass die Zeiten, mein Beispiel immer Ziffer 17.4, alle Daten gehören mir, dass die Zeiten halt vorbei sind. Und da können die MCTs da noch kurz der Hinweis, also diese Muster, also Model Contractual Clauses, die dort aufgesetzt worden sind. Ja, Folge 9 haben wir mit dem Matthias Niebuhr, der in der Kommission da drin saß, aufgenommen. Und auch hier die Bitte, ja, sie sind lang oder die Aufforderung an alle, die sich damit beschäftigen müssen, ja, die sind komplex. Und wenn man erstmal denkt, ich wollte doch mein Ziffer 17.4 jetzt durch drei Absätze ergänzen, ja, da wird man da ein bisschen erschlagen. Aber da sind schon viele schlaue Sachen drin. Bloß, und das auch nochmal allgemeiner formuliert, ne, wie Sie es gesagt haben, es wird schnell komplex, aber man muss sich dem eben eins nach dem anderen nähern. Ne? Der Data Act ist ja jetzt da. Ja, ich muss den Datenzugang gewähren. Ich muss Verträge schließen, wenn ich das für richtig halte. Und dann muss ich halt dort mit den Leuten sprechen. Und dann vielleicht mal dann die nächste Frage. Jetzt hatten wir schon über konkrete Herausforderungen gesprochen. Sprechen wir mal über den Datenzugang und an den Beispielen, die Sie eingangs erwähnt hatten, im Automobilsektor, aber im Energiebereich, im Gesundheitsbereich, ganz spannend. Wie gewähren denn so ein Musterunternehmen, was natürlich bei Ihnen im Verband nicht gibt, sondern alle machen es anders, aber was sind denn da so die typischen Herausforderungen bei der Datenzugangsgewährung? Und klar, da können wir jetzt differenzieren nach den Branchen und zwischen B2C und B2B, aber vielleicht fallen Ihnen so zwei, drei gute Beispiele ein, wo man erkennen kann, einfach auch aus Nutzersicht, wo die Schwierigkeiten sind.
Also das hängt wirklich stark davon ab, in welche Branche man reinguckt. Sie hatten es gesagt, das hängt stark davon ab, ehrlicherweise auch, welche Infrastruktur vorher ein Unternehmen auch bereits hatte, um Produktinformationspflichten oder den Pflichten nachzukommen, auch aus anderen Regelungsbereichen. Wir sehen, dass in vielen Bereichen die Kunden bereits den Zugriff auf die Daten ja haben. Also es gibt bereits Datenportale, in denen Daten bereitgestellt werden. Unternehmen stehen jetzt eben vor dem Punkt zu sondieren, ob die Daten, die dort bereitgestellt werden, schon vollumfänglich den Anforderungen des Data Acts genügen oder nicht. Muss ich da vielleicht mehr Daten jetzt noch einstellen? Vielfach planen Unternehmen die Zugänge auch über, ich sag mal, neue Portale zu gewährleisten. Hier ist der Data Act ja relativ offen. Er sagt ja nur, es müssen Zugänge gewährleistet werden, und zwar einfach oder hindernisfrei. Das Wie ist den Datenhalter, muss man ja richtigerweise sagen, ja freigestellt. Ich gehe jetzt mal davon aus, der Einfachheit halber ist der Datenhalter gleich der Hersteller jetzt in unserem Fall. Aber hier sehen wir eben, wie gesagt, dass viele Unternehmen auf bereits bestehende Strukturen aufbaut. Wenn es diese Strukturen nicht gibt, weil vielleicht vorher auch weil das Unternehmen vorher gesagt hat, die Daten, die bei uns anfallen durch die Nutzung des Produktes, landen irgendwo in einem Backend, aber eigentlich braucht die keiner, es fragt auch irgendwie kein Nutzer danach oder wie auch immer. Da muss ich sagen, das ist jetzt natürlich dann der Punkt, wo dann eben dieser Mehraufwand betrieben werden muss, dass diese Daten zukünftig bereitgestellt werden. Und hier bedarf es dann tatsächlich einer grundlegenden Auseinandersetzung mit dem Datenbestand auf technischer Ebene, aber auch organisatorischer Natur. Also das heißt, wer ist zukünftig zuständig für diese Themen? Bedarf es jemanden, der das Thema grundsätzlich, ich sag mal, verantwortet im Unternehmen, wie es einen Datenschutzbeauftragten geben muss? Muss es zukünftig, nicht gesetzlich verpflichtend, aber aus organisatorischer Perspektive jemanden geben, der sich vollumfänglich mit diesem Thema auseinandersetzt? Und ich glaube, das sind Fragen, damit müssen sich Unternehmen jetzt auseinandersetzen. Darüber hinaus eben konkret mit der Frage, wie stelle ich es zur Verfügung, sondern auch, was bedeutet das für Prozesse und Organisationsstrukturen im Hintergrund?
Ist Ihnen denn als Verband auch bekannt, was da jetzt in der Praxis jetzt gut zwei, drei Wochen nach Wirksamwerden des Data Acts, was da passiert? Wissen Sie von Kundenanfragen? Gibt es da vielleicht konkrete Beispiele in Branchen, wo das besonders stark oder besonders wenig auftritt, die Anfragen?
Also interessanterweise, was wir feststellen, ist, dass das Thema eher momentan für größere Wellen im B2C-Bereich sorgt. Weniger, dass jetzt die Kunden per se sagen, sie möchten jetzt auf ihre Daten zugreifen, weil ich glaube, im B2C-Bereich werden wahrscheinlich sehr wenige Kunden am Ende sagen, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie alle Metadaten, die jetzt mein smarter Kühlschrank irgendwie produziert. Also Das glaube ich irgendwie nicht so richtig. Was wir aber sehen, sind eher Anfragen an die Hersteller, die dann die Bereitstellungspflichten von oder im Rahmen dieser Informationspflichten, Transparenzpflichten anbelangt. Also ganz konkret die Daten, die durch die Nutzung des Produktes anfallen, Artikel 3.2, wie werden sie gespeichert, wo werden sie gespeichert, wie kann man darauf zugreifen, etc. Also diese ganzen Transparenzpflichten, die ja vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt werden müssen, wie können eben dann Plattformbetreiber oder beziehungsweise also E-Commerce-Plattformen, wie können die auf diese Daten zugreifen oder diese Informationen, um sie eben dann wiederum an die Kunden weiterzugeben? Das sind eher die Fragen, wo momentan, ich sag mal so, der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren im Markt stattfindet. Tatsächlich, dass ich jetzt sehe, es gibt eine gewisse Aktivität von dem Endnutzer, egal ob im B2B oder B2C-Bereich, der aktiv nach den Daten fragt, das sehe ich nicht. Interessant, was wir aber mitbekommen, ist, dass sich Data Crawler, also sprich Unternehmen, die sich auf das Sammeln von Daten in allgemeiner Natur vorbereiten oder beziehungsweise also das Geschäftsmodell ist, dass sie sich darauf vorbereiten, die Rechte aus dem Data Act für den Nutzer zu nutzen zukünftig, um an Datensätze zu gelangen, in Form von ja, einer gewissen Monetarisierung oder dass man sagt, okay, man incentiviert in irgendeiner Form den Nutzer, damit der Nutzer seine Daten dann rausgibt an diese Data Crawler und die können die natürlich dann in aggregierter Form aufbereiten und dann wiederum an Dritte verkaufen. Also das sehen wir
Das ist sehr
tatsächlich
spannend.
schon.
Haben Sie da mal konkrete Beispiele? Das klingt sehr spannend.
Also gerade aus dem Industriekontext ist das häufig zu sehen, dass diese Data Crawler versuchen, Industriedaten aus dem Maschinenbereich eben zu sammeln, über Leistungen, über Nutzungsdauer, also Analysedaten über die Leistungsfähigkeit der Maschinen, die sich eben aus diesen Rohdaten ableiten lassen. Ein Punkt, wo wir auch immer sagen, Geschäftsgeheimnisschutz, das gehört eigentlich mit dazu. Und diese Daten, wie gesagt, nicht nur aus einem Punkt, weil ich glaube, aus einem Daten oder aus einer Datenquelle ist das relativ nichtssagend. Aber wenn ich aus einer ganzen Bandbreite, eines Maschinenparks diese Daten zusammensuche und die dann eben aufbereite, steckt da relativ viel wertvolles Wissen für Konkurrenten drin, die dafür auch durchaus bereit sind, dann Geld zu bezahlen. Und ich spreche nicht von Konkurrenten mitunter auf dem europäischen Markt, sondern auch Konkurrenz aus ja, nicht-europäischen Ländern, in denen wir in sehr harten Wettbewerb stehen.
Ich sagte einfach eingangs auch mit Incentivisierung. Also, wie stellen wir uns das vor? Wird da Geld geboten, um
Ja.
Daten rauszugeben?
Ja. Das ist
Okay.
ja möglich. Also der Data Act sagt
Klar.
ja ganz klar, ich als Nutzer habe das Recht, meinen Datenbestand zu monetarisieren. Und das
Also es
gibt
gibt jetzt
es.
Data Crawler, die jetzt auch schon auf Unternehmen zugehen und sagen, pass mal auf, sammle mal deine Daten ein und dann gebe ich dir dafür Geld, wenn du mir diese und jene Datenpunkte gibst.
Genau. Insofern das jetzt irgendwie mit dem Lieferanten oder beziehungsweise dem Hersteller der Maschine oder dem Data Holder vertraglich nicht anders bestimmt ist, passiert das, ja.
Okay. Ist das mehr im B2B oder im B2C-Bereich?
Das ist im B2B-Bereich, dass wir das sehen. Ja. Und wir sehen, dass diese Anfragen wenig verwunderlich jetzt nicht an die großen Namen, die man so kennt, passiert oder auch an die großen Hidden Champions, sondern es sind häufig die Unternehmen, die vielleicht auch mit ihrem Datenbestand noch nicht so wirklich wissen, was sie damit anfangen wollen. Da werden dann vielleicht auch irgendwie, ja, dann wird dann versprochen, du bekommst Geld dafür kriege ich deine Datensätze, wir schauen dir das an und die Endergebnisse, wir analysieren das und dann kannst du auch noch von diesen Endergebnissen profitieren, ob das auf das Geschäftsmodell passt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das ist gar kein Vorwurf. Ich meine, diese Unternehmen, die sind mit ihren Kapazitäten eh schon am Limit, was irgendwie die Umsetzung von diesen regulatorischen Herausforderungen alleine schon anbelangt. Und jetzt kommt eine Firma und bietet dann Geld dafür, diesen Datenbestand irgendwie also sinnvoll irgendwie einzusetzen und zwar so, dass es dann vielleicht auf ja, die Bilanzzahlen positiv einzahlt. Warum sollte man es nicht machen im ersten Schritt?
Klar. Data Crawler hört sich ja auch so negativ an. Aus Sicht der EU-Kommission ist es ja das, was passieren sollte, ne? Also es ist ja schon so, dass man jetzt vielleicht nicht, dass jetzt der böse Data Crawler, Data Provider kommt und einfach aus allen Branchen alle Daten einsammelt, derer habhaft werden kann und dafür 50 € bietet, ja, um mal die Perspektive zu sagen und nicht 50 Millionen, ja, also
Klar,
für so, ja,
sicher.
insofern muss man aus Industriesicht oder aus Sicht desjenigen, der so eine Maschine vielleicht betreibt, dann eben auch schauen, wie trägt es jetzt hierzu bei, und sicherlich sollte man da schauen, an wen man die Daten da verkauft, noch dazu unter welchen Bedingungen. Vielleicht, es wäre ja wahrscheinlich sogar zulässig, das exklusiv zu machen. Ja, da habe ich natürlich auch kein Interesse dran als Kommission nicht, aber eben auch nicht aus Sicht des ja, des Nutzers an der Stelle. Aber generell, dass man branchenübergreifend oder in einer konkreten Branche versucht, Daten zu aggregieren, um sie der Branche zur Verfügung zu stellen, dann natürlich auch als kostenpflichtige Leistung, um bestimmte Sachen besser zu machen, ist ja gerade der Sinn der Sache.
Naja, aber Martin, sorry, dass die da jetzt reingrätsche, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Aggregieren ist was anderes als Data Crawling, ne? Also Data Crawling als Geschäftsmodell ist, glaube ich, da muss man vielleicht auch genau unterscheiden. Data Crawling würde ich jetzt eher definieren als Unternehmen, die grundsätzlich erstmal also ohne Zielrichtung alle möglichen Daten sich reinholen, um dann zu sehen, was sie damit machen. Gegenüber Aggregatoren, insbesondere wenn es spezielle Use Cases hat, so wie also Optimierung, Effizienzsteigerung im operativen Geschäft. Wir hatten ja einige Gäste schon, also ich denke an Turbit zum Beispiel in der Windenergiebranche. Herr Dolder, das ist ein Unternehmen, die sammeln alle genau, was Sie beschrieben haben, da verschiedene Datenpunkte und helfen dann den Windparkbetreibern, den Windpark besser zu managen. Dagegen, glaube ich, hat keiner was. Im
Das
Gegenteil,
ist
das ist
genau.
total sinnvoll. Ja.
Ja.
Und
Ja.
da ist auch und da ist vielleicht ein Graubereich dazwischen, zwischen Data Crawlern, die das wirklich als Geschäftsmodell haben. Ich sammle alle Daten, die ich bekommen kann, und dann meistbietend verkaufe ich sie weiter. Ja, so im klassischen extremen Modell. Ne? Oder was meinten Sie mit Data Crawler?
Nee, das stimmt. Das geht in die Richtung. Gottes Willen, also ich möchte da auch nicht falsch verstanden werden. Also, ich sag mal so, Anbieter von Plattformen oder Datenanalysen, die Datenanalysen betreiben. Das ist genau ja das, was wir benötigen, und zwar auf vertrauensbasierter Basis. Dass ich als Unternehmen sage, ich gebe meine Daten in Plattformen. Diese Plattformen oder ein Betreiber oder vielleicht auch ein Dritter, der diese Plattform nutzt, nutzt diese Daten, um eben Effizienzpotenziale zu erkennen, verkauft vielleicht auch diese Erkenntnisse dann zurück an denjenigen, der die Daten zur Verfügung gestellt hat. Vertraglich kann man ja auch bestimmen, dass derjenige die Daten auch an Dritte verkaufen kann. Das lässt sich ja auf Vertragsbasis alles klar definieren und festlegen. Dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen. Mein Problem oder unser Problem ist tatsächlich eher, dass durch diese sehr unspezifischen Definitionen im Data Act und eben auch dieser sehr schwierige Aspekt des Handbrake-Mechanism, also dieser Mechanismus zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse, die Hürden ja auch recht hoch angesetzt sind dort, dass das eigentlich nicht dienlich ist, dass am Ende Geschäftsgeheimnisse wirklich gewahrt und geschützt werden, sondern dass sie eben rausgehen, dass dann dass im Grunde genommen diese technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse, ja gar nicht mehr dann bei dem Besitzer des Geschäftsgeheimnisses, sondern beim Dritten oder beim Nutzer selber liegen. Ich als eigentlicher Inhaber des Geschäftsgeheimnisses keine Handhabe mehr dann darüber haben. Und dann kommt eben dieser Aspekt dazu, dann kommt ein Data Crawler eben auf den Nutzer meines Gerätes zu und sagt: Wie sieht's aus? Ich nehme die gerne ab, die Daten. Wie auch immer die Incentivierung dann aussehen mag. Ich glaube, da lässt sich auch von Monetarisierung bis hin zu irgendwelchen Analysen, ob die jetzt hilfreich sind oder nicht, also die Bandbreite ist da sehr, sehr groß. Aber was dann mit den Daten passiert, da steckt ja keiner mehr drin. Und das ist ja auch, was Sie anfangs sagten, Non-Rival, wenn die Daten raus sind, dann sind sie raus. Und wenn das Geschäftsgeheimnis dann einmal raus ist, ist es kein Geschäftsgeheimnis mehr. Und nochmal, wir stehen ja in einem massiven Wettbewerb, nicht nur innereuropäisch, sondern gerade auch mit China und den USA. Und hier sehen wir ein Einfallstor, was dringend geschlossen werden muss.
Absolut. Ja, das muss man sich genau anschauen. Ja, wenn man sich die Alternative anschaut oder wenn man sich mal bewusst macht, wie der Zielkonflikt da aussah, in dem die Kommission oder Verordnungsgeber stand. Ne? Die Alternative wäre ja, wir machen die Geschäftsgeheimnisse viel stärker und sagen, also wenn die Gefahr droht, dass aus den rausgegebenen Daten Geschäftsgeheimnisse gefährdet sind, dann musst du sie nicht rausgeben. Naja, dann können wir den Data Act wieder zumachen. Ne? Das ist halt die Alternative. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen B2C und Crash Reports und Meta Metadaten des Kühlschranks, aber dann hätte man ja bei jeder Maschine sagen können, nee, also die Temperaturen an meinen Lägern, die darfst du wirklich nicht wissen, weil da ist ja Geschäftsgeheimnis. Ne? Also insofern ist, glaube ich, wird der Weg irgendwo in der Mitte sein, ob der Data Act jetzt da wirklich die Tür so weit aufreißt, dass man, ja, vielleicht kann man auch vieles eben technisch steuern, indem man sagt, komm, das sind die Daten, die wir nur erheben, daraus kannst du dann vielleicht gar keine Geheimnisse herausfinden, ja, die nicht vielleicht dann auch legit sind, um den Wettbewerb zu fördern, ne? Das ist ja auch noch ein Aspekt. Na gut, also ich glaube, ja, der Punkt ist klar und dazu, da wird es Auseinandersetzungen drüber geben, war auch in unserer Predictions-Folge, ne, Geschäftsgeheimnis, Hubertus, haben wir schon gesagt, das wird ein Thema sein, wo sich die Leute für, wo es einfach Reibungspunkte gibt und wo es sein kann, dass da dann auch vielleicht auch angespitzte Nutzer kommen und sagen, nee, jetzt gib mir erstmal alle Daten und dann muss man halt das vielleicht mal ausfechten, mal gucken, wie dann die teils unklaren Begriffe in dem Data Act auszulegen sind. Jetzt kurz vor Schluss würde ich ganz gerne einen Aspekt noch ansprechen, den wir hier in unserer Podcast-Reihe auch bisher gar nicht so ganz richtig beleuchtet haben, nämlich das Thema Cloud-Switching und Kapitel 6. Auch damit haben Sie sich ja schon befasst. Vielleicht, wenn Sie mal kurz einführen in dieses Thema und wo Ihre Mitglieder wiederum da Berührungspunkte haben. Und dann werden wir da jetzt nicht mehr sehr lange drüber sprechen können, aber ist mir wichtig, dass wir da auch nochmal einmal Ihren Blick kriegen.
Ja, sehr gerne. Cloud Switching, eigenes Kapitel, Kapitel 6 im Data Act. Die EU-Kommission hat ein Problem identifiziert, das sogenannte Vendor-Login. If oder den Vendor-Login-Effekt. Also das heißt, wer sich einmal für einen Anbieter entschieden hat, kann nur mit erheblichen Kosten oder technischen großen Aufwänden und Risiken dann wieder wechseln. So, der Data Act will genau das angehen, diese Abhängigkeiten verringern und damit mehr Wettbewerb und Innovation im europäischen Markt schaffen. Dazu enthält Kapitel 6 eigentlich drei zentrale Regelungsbereiche. Das eine ist eben Recht auf Anbieterwechsel, also diese Switching Rights, dass Kunden von Cloud-Diensten das Recht haben, mit einer maximalen Kündigungsfrist von 2 Monaten zu einem anderen Anbieter zu wechseln und dass die Anbieter eben diesen Wechsel so einfach wie möglich gestalten müssen. Dann gibt es Interoperabilitäts- und Portabilitätsvorgaben, also das heißt, dass Anbieter von diesen Cloud-Diensten dafür Sorge tragen müssen, dass Daten, Anwendungen, digitale Vermögenswerte und alles, was dahinter liegen kann, in einem sogenannten nutzbaren Format bereitgestellt werden und übertragen werden, so dass ich einfach alles, was ich vorher genutzt habe, bei meinem nächsten Anbieter wieder seamless, also ohne große Friktionen, auch da wieder dann nutzen kann. Also das heißt, Schnittstellen, Standards und ja, müssen geschaffen werden und auch eingehalten werden. Und schlussendlich, dritte Komponente, Kapitel 6, ist das Thema Vertragsregeln und Kosten. Das zahlt dann auch auf das Thema Anbieterwechsel ein. Also das heißt, der Data Act sieht hier vor, dass Zusatzkosten für den Wechsel schrittweise reduziert werden über eine gewisse Periode hin, so dass sie dann irgendwann mal auf Null setzen. Und zudem wird ja mehr oder weniger die Vertragsfreiheit, ich würde mal sagen, dahingehend eingeschränkt, wenn diese den Wechsel also unverhältnismäßig erschweren. Auch hier gibt es dann Mustervertragsklauseln, auch hier, die die EU-Kommission dann entwickelt hat, an die sich dann zukünftig dann Anbieter von Cloud-Diensten dann halten müssen. So, für unsere Mitgliedsunternehmen ist das ein hochrelevantes Thema. Einerseits, weil wir natürlich heute schon auf Cloud-Lösungen setzen, als Anwender vielfach, aber natürlich auch als Anbieter. Entweder sei es, um Produktionsdaten irgendwo zur Verfügung zu stellen auf einer Plattform, Serviceangebote darauf abwickeln, Analysen von Daten, den Austausch von Daten etc. Also das ist ein elementarer Bestandteil und wie gesagt, hauptsächlich sind die Mitglieder bei uns eher als Anwender, aber wir sind auch als Anbieter dieser Plattform unterwegs.
Also Herr Doyle, bei dem Wechsel von Anbietern, vielleicht gibt es auch Unterschiede zwischen B2C und B2B. Es ist ja immer die Herausforderung bei so einem horizontalen Gesetz wie dem Data Act, dass man, klar, ob der Allgemeingültigkeit, die man hier ansetzt, dann den Detaillierungsgrad für die verschiedenen Branchen nicht hat. Aber sehen Sie da Unterschiede und auch vielleicht in der Sinnhaftigkeit, was Cloud Wechsel und grundsätzlich das Kapitel 6 anbelangt?
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt oder ein Aspekt, der uns sehr betrifft, weil Sie sagten das jetzt schon, nicht nur, dass jetzt B2B und B2C-Geschäfte sozusagen in eins geschmissen werden, sondern eben auch diese Herausforderung, dass der Data Act zwischen SaaS, PaaS und IaaS, also Infrastrukturdiensten, hier nicht differenziert, sondern das alles ja unter einem Oberbegriff fasst, stehen wir jetzt eben vor der Herausforderung, dass wir mit diesen unpräzisen Definitionen nur schwer arbeiten können. Also während eben bei den Infrastrukturdiensten ein Wechsel vergleichsweise gut und machbar ist und auch sehr schnell machbar ist, sind gerade Plattformen und Software-Services gerade im B2B-Bereich oft sehr tief in Geschäftsprozesse integriert und hochgradig individualisiert. Also wir sehen hier, dass ein Anbieterwechsel mit enormen Aufwänden eben verbunden wäre. Technischer Natur, organisatorischer Natur, aber auch finanzieller Natur. Deshalb würden wir auch sehen, dass es hier Nachbesserungen gibt, dass SaaS- und PaaS-Anwendungen rausfallen und IaaS-Anwendungen, also Infrastruktur-Dienste eben weiterhin dann auch gerne in diesem Bereich bleiben. Ich meine, Sie hatten das jetzt auch nochmal angesprochen oder explizit gesagt, also im B2C-Bereich, wenn ich jetzt mit meiner, gut, ich habe jetzt keine Smartwatch, aber irgendwie ein intelligentes Produkt habe und sage, ich möchte gerne, dass meine Daten dann auf einer Cloud liegen und die werden dort von einem Anbieter irgendwie analysiert und möchte das dann jetzt irgendwie migrieren zu einem anderen Anbieter. Ich glaube, das ist sehr schnell gemacht und da kann wirklich auch was für den einzelnen Nutzer, also für mich, Dominik Doll, was Gutes passieren, dass ich eben nicht diesen Vendor-Lock-In-Effekt habe, dass ich eben nicht bei einem Anbieter dann irgendwie verhaftet bin. Aber im industriellen Kontext, im B2B-Kontext, glaube ich, ist das sehr, sehr schwierig, diese kurzen Wechselfristen einzuhalten, technisch eigentlich unmöglich. Und was eben noch dazu kommt, wo man ja auch sehen muss, weil es eben so lange Geschäftsbeziehungen bedarf oder beziehungsweise diese Integrationsprozesse so lange sind, bedarf es natürlich auch einer gewissen vertraglichen Planungssicherheit. Also viele Unternehmen schließen eben mehrjährige Verträge ab, um ihre Investitionen und Entwicklungsaufwände, die ja da mit drin stecken, abzusichern. So, und wenn der Data Act jetzt hier zu starre Kündigungsrechte vorsieht oder vorschreibt, fehlt eben diese Planungssicherheit. Also Unternehmen können eben nicht mehr ihre Kosten, die sie haben, um diese Integrationen vorzunehmen, amortisieren über längere Geschäftsbeziehungen, wenn es diese Planungssicherheit nicht mehr gibt. Und im Endeffekt würde das dann bedeuten, dass das Produkt, also diese Dienstleistungen, die auf den Clouds angeboten werden, dann wahrscheinlich teurer werden würden.
Ja. Gut, also ich glaube, haben wir schon mal gesagt, Hubertus, zu den Cloud-Switching-Regeln, Kapitel 6 müssen wir auch noch mal mindestens eine Folge machen.
Spannendes Thema.
Ja, das unbedingt.
Da ist natürlich...
Da ist Musik drin.
In der Mandatsarbeit, ich habe ja damit viel mehr zu tun, dort die Anbieter zu beraten, als wir das jetzt auf Herstellerseite bei den Kapitel 2 und 3 Sachen haben. Vielleicht dann abschließend, Herr Doll, Sie haben es jetzt schon an der einen oder anderen Stelle mal anklingen lassen, aber angesichts der Herausforderungen für Ihre Mitglieder, für viele andere Unternehmen, sei es dort, sei es dort, was, wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, wo kann denn jetzt die Politik ansetzen? Und kann die Politik ansetzen und welche Forderungen könnte man da vielleicht erheben?
Interessant finde ich ja momentan ist sehr viel oder die politischen großen Linien auf nationaler und europäischer Ebene auf das Thema Wettbewerbsfähigkeit ja ausgerichtet. Und ich denke, wenn man den Anspruch hat, Regulierung wettbewerbsfähig zu gestalten, sollte jetzt hier der anstehende Digital-Omnibus, das Digital Simplification Package auch wirklich genutzt werden, um Vereinfachung und Wettbewerbsfähigkeit zu kreieren oder herzustellen. Ich hatte das ja mehrfach schon angesprochen. Ich glaube, eine verpflichtende Datenteilung in Bereichen, wo es eigentlich schon funktioniert, ist nicht zielführend. Es gibt Sektoren, wie gesagt, Automobil, Agrar, Windparks beispielsweise ist auch ein schönes Beispiel. Da kann man durchaus regulativ eingreifen, da gibt es gewisse Machtasymmetrien. Da, wo es funktioniert, glaube ich, sollte man doch eher auf die Vertragsakteure oder beziehungsweise die Akteure im Markt und die vertragliche Freiheit irgendwie abstellen. Und wenn das nicht möglich ist, wäre zumindest im Bereich Geschäftsgeheimnisschutz dann doch nochmal etwas nachzubessern. Ansonsten, gut, das Thema Cloud-Switching hat man ja jetzt zum Ende, das will ich nicht nochmal wiederholen, aber es wäre vielleicht noch sinnvoll, sich nochmal anzugucken, die rechtliche Klärung zur DSGVO. Ich glaube, da gibt es noch einige Punkte, die es zu klären gibt. Und schlussendlich, wie auch immer sich am Ende noch vielleicht mögliche Änderungen im Data Act ergeben oder nicht. Was wichtig ist, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, ist eine schnelle und gute Umsetzung auf nationaler Ebene. Wir begrüßen durchaus, dass die BinetzA hier als zentraler Umsetzungsakteur eingesetzt werden soll, so die Planung soweit, dass beim BFDI die alle für Daten oder personenbezogene Daten relevanten Aspekte aus dem Data Act zusammenlaufen und koordinierend beratend verankert werden. Das finden wir auch sehr, sehr gut. Jetzt bedarf es eben noch einer schnellen Umsetzung dieses Gesetzes, damit auch Unternehmen sich dann hilfesuchend an die BinetzA wenden kann. Und schlussendlich wäre natürlich dann bei der Frage der Umsetzung oder der Auslegung des Data Acts eine gewisse Harmonisierung auf europäischer Ebene natürlich noch wünschenswert, sodass wir da nicht einen Flickenteppich in Europa haben, die einen legen den strengen, die anderen nicht aus und dass es da eine gewisse Planungssicherheit gibt. Und ich glaube, dann können wir damit auch irgendwie gut umgehen und die Chancen auch nutzen, denn auch da muss ich sagen, ich glaube, wenn man da mit einem richtigen Mindset rangeht, kann man auch ein paar Chancen darin erkennen und vielleicht möglicherweise das, was andere irgendwie zu ihrem Vorteil sehen, eben diese, an Daten zu kommen, vielleicht kann das eine oder andere Unternehmen diese Chance auch für sich selber nutzen.
Ja, vielen Dank. Das klingt schon fast versöhnlich, wie ich das mal so sagen darf. Vor allem, dass Sie auch nochmal die Chancen herausstellen. Das versuchen wir auch immer wieder herauszuarbeiten mit unseren verschiedenen Gesprächspartnern. Also, weil wir beide auch, Martin und ich, davon überzeugt sind, dass mit einem gewissen Mindset, wie Sie es nennen, eigentlich für jeden auch was Positives dabei sein sollte. Bei der ganzen Komplexität, die Sie auch so sehr schön herausgearbeitet haben. Wir können vielleicht an dieser Stelle auch nur, glaube ich, den Ausblick geben. Die Bundesnetzagentur, wissen wir, es steht in den Startlöchern. Da gibt es durchaus schon eine ganze Reihe von Kollegen, die sich mit dem Thema fast ausschließlich beschäftigen. Das ist ein tolles Signal, auch wenn sie noch nicht das Mandat bekommen haben. Und auch auf europäischer Ebene sehen wir, dass mit großer Aufmerksamkeit beobachtet wird, wie jetzt es in den ersten Wochen und Monaten so vonstatten geht mit der Einführung des Data Acts. Also ich glaube, auch da dürfen wir erwarten, ich habe es gesehen, nicht, das ist sogar ein juristischer Helpdesk ist angekündigt worden vor 2 Wochen. Das war eine Überraschung für uns alle, glaube ich, für viele. Also man macht sich da Gedanken und ist sich der Komplexität auch bewusst. Aber vielen, vielen Dank an Sie auch nochmal, dass Sie bei der Vielzahl Ihrer Mitglieder aus den verschiedensten Branchen so schön uns mitgenommen haben auf der Suche und Darstellung der Komplexität, aber auch der Probleme und Herausforderungen. Und am Schluss, der Abschluss, sehr schön fand ich, Martin, nochmal der Hinweis auf die Chancen. Auch das ist Ziel unseres Workshops am 28.11. Vielleicht ist es auch für Sie interessant. Wir werden da tatsächlich konkret reingehen, am Nachmittag zumindest, in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Branchen und sozusagen runde Tische machen, wo wir uns vor allen Dingen darüber austauschen, was denn die Interessenlage an den verschiedenen Daten ist. Weil wir stellen immer wieder fest, dass wenn man sich mal austauscht, ehrlich darüber spricht, wer hat denn Interesse an welchen Daten, kommt man häufig dazu, da findet sich schon irgendwie eine Lösung. Ne? Und da wollen wir auch gerne unseren Beitrag leisten und das haben Sie auch heute wunderbar gemacht mit Ihrem Einblick. Also von mir aus schon mal ein großes Dankeschön an Sie, aber Martin, gerne für dich das Abschlusswort.
Na, viel kann ich da nicht ergänzen. Herr Doll, herzlichen Dank und liebe Zuhörenden, wie immer die Bitte, auch die alten Folgen zu hören. Jetzt zum Datenschutz haben wir eine mit dem Jens Ambruck von der Hamburgischen Behörde. Der findet gar nicht so toll, dass die BIFDI da zuständig sein soll. Das ist auch klar. Wir haben mit Siemens Healthineers gesprochen zu der Herstellersicht. Also wer da jetzt heute das erste Mal zugehört hat, der mag auch ein bisschen runterscrollen oder hoch, je nachdem, und dann nochmal in die alten Folgen reinhören. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen.
Ciao, danke.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.